Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast und einem kleinen Special. Und ja, da letzt schon ein Jubiläum behandelt, was Filme da draußen angeht. Und jetzt folgt schon gleich das nächste. 40 Jahre Stand by Me, also eigentlich ja ein absoluter Klassiker. Und wenn nicht da, warum, wen passt es da am besten einzuladen? Natürlich den René, aka der zweite Blick auf Instagram. Hallo René.
Ja, moin moin Marco, wie der gute Timo sagen würde.
Schön, ja, mal moin, wieder moin, zurück aus Flensburg, zu sein. Sagt er also, ja
immer, ja. Grüße ja, auch ja, an Timo, ja. Geht raus, wir ja, haben unter der Woche ja geschrieben, Grüße, vielleicht ja. Hörst du es ja rein, wenn es rauskommt. Genau. Und ja, nach langer Zeit mal wieder zurück. Ne? Ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns gehört haben, ich glaube, das war zu Wonder Man, ne? Rewatch.
Stimmt, Wonder Man. Recap. Ja. Recap zur ersten Staffel. Und ich hatte ja schon die Hoffnung, also wir schweifen natürlich wie so oft wieder kurz ab, dass wir auch nochmal über eine zweite Staffel sprechen können, aber da kam jetzt wirklich die letzten Tage dann die Meldung, nee, doch gecancelt von Disney, schade. Hätte ich mich sehr drauf gefreut. Aber gut, es soll ja diesmal nicht um Marvel gehen, wir wollen ja über einen anderen Film, über einen Klassiker reden.
Ja, ne? Über Quest haben wir da noch Zeit, das alles auszustaffieren im Oktober, ja, ja. Spätestens aber heute kommt der Klassiker erstmal dran.
Genau, es geht um Stand By Me, 40 Jahre. Der Film kam am 8. August 1986 in die US-Kinos. Bei uns in Deutschland natürlich später. Eine, ja, von Regisseur Rob Reiner inszenierter Film, der unter anderem auch Eine Frage der Ehre gemacht hat. Oder auch Hallo Mr. President zum Beispiel. Also sehr, sehr viele Filme, was das angeht. Und natürlich auch Harry und Sally, wenig später. Ne? Ja, also eigentlich auch ein toller Regisseur seiner Zeit gewesen, oder?
Auf jeden Fall, er hat in jedem Jahrzehnt auch immer wieder Filme hervorgebracht. Und ich sage, ja, mit denen hat er es hochgerissen. Ne? Denn bei mir natürlich aus den 80ern, du hast gerade Harry und Sally gesagt, ich glaube, Misery müsste schon 90er Jahre gewesen sein, eine Frage
ja,
der Ehe.
Ja, aber schon Anfang 90er.
Und 2000er war er auch noch dabei mit Nick Robinson, das eine Drama. Der Junge, der dann in die Drogenabhängigkeit gerutscht ist, weil es auch noch eine Buchvorlage dort verfilmt wurde. Ja, der hat so einiges auf der Agenda, wo man sagt, das kann man sich gut und gerne angucken, ja. Und das ist schon ein riesengroßes Vermächtnis und Stand By Me ist eines davon.
Genau. Und leider kann er sein, dass das 40-jährige Jubiläum nicht mehr selber persönlich miterleben, denn Rob Reiner ist am 14. Dezember 2025 in L.A. gestorben. Also Rest in Peace nochmal nachträglich. Ja, also Ich guck mal gerade, wie alt ist er eigentlich geworden? 78. Ja. Vielleicht immer noch ein Ticken zu früh, aber ich glaube, er hat trotzdem hoffentlich ein erfülltes Leben gehabt. Sagen wir es einfach mal so.
Davon gehe ich aus, ja.
Genau. Und
ich hatte Eindruck bei meinem Porträt, als ich das geschrieben hatte, mich damit beschäftigt habe, dass er doch das alles sehr ergiebig, denke ich mal, genossen hat zu seinen Lebzeiten.
Ja. Ja, ich sage auch mal so, 78 ist ja auch ein solides Alter, also ist ja jetzt auch nicht, klar wünschte man sich so lange wie möglich irgendwie, aber ich glaube, gerade wenn man so seinen Werdegang, seinen Schaffensgang anguckt, glaube ich, kann er sehr, sehr zufrieden mit sich sein, was er so in den ganzen Jahrzehnten so geleistet hat und unter anderem natürlich auch mit, ja, Stand By Me hat er natürlich dann auch so im Nachgang einen Klassiker einfach erschaffen, also das ist ja vollkommen klar. Ne? Der ja unter anderem auch den Weg bereitet hat für viele Darsteller, die damals in dem Film ihren ersten Auftritt oder größeren Auftritt zumindest hatten. Also da wird man auch gleich noch dazu kommen, denn das muss man ja auch sagen, der Film ist ja relativ erstmal klein gestartet damals in den USA. Also so gibt es ja heute immer noch so Limited Releases in einer überschaubaren Anzahl von Kinos. Aber dann so mit der Zeit hat er eine relativ große Beliebtheit erlangt und hat sich dann zu einem der beliebtesten ja, Coming-of-Age-Filme der 80er Jahre entwickelt. Also ja, hat man irgendwie was geschafft, was man, glaube ich, auch sehr schwer, auch heutzutage, glaube ich, nochmal mehr rekreieren kann, dass so ein Film wirklich so in Erinnerung bleibt wie dieser, oder?
Das sehe ich genauso, ja. Und gerade Buchverfilmungen sind ja immer sehr umstritten, oder wo ich sage, da sind die Buchautoren dann eigentlich meistens, ja, in aller Regel meistens eigentlich fast immer unzufrieden. Aber hier bei dem war es echt anders, ne? Wir haben es ja hier mit einer Buchvorlage von Stephen King auch zu tun, ne?
Mal wieder, ja. Der
Und
gute
das ist.
Stephen King, ja, der hat ja sehr, sehr viel gemacht. Oder macht ja immer noch viel, ja.
Und in dem Fall war es ja kein Horrorfilm, ne? Sondern eher mal in eine andere Richtung.
Ja, genau, die Novelle The Body, auf die beruht der Film. Und ja, also ich war, es war ja, glaube ich, vergangenes Jahr, da war es ja auch The Long Walk, war ja auch eine Stephen King-Adaption, die im Kino lief, halt aktuell dann jetzt halt, ne? Also jetzt nicht vor 40 Jahren. Und die ging ja auch nicht so in die Horrorrichtung. Das war ja dann auch eher so, ja, so ein gesellschaftliches Abbild, was machen gewisse Sachen mit der Gesellschaft oder mit den Personen da drin. Das fand ich auch ganz interessant. Und in eine, ja, ähnliche Richtung kann man auch Stand by Me auf jeden Fall sehen. Also der Film hat ja jetzt eigentlich eine sehr, sehr simple, ja, Grundhandlung. Also es ist ja eine sehr simple Grundgeschichte. Willst du die mal kurz erläutern?
Ja, hier geht es um vier Freunde, die ja ein Abenteuer irgendwo auch erleben wollten. Oder sie erfahren, dass halt abgelegen eine Leiche existieren soll. Oder ich glaube, der Vern, der bringt das in Erfahrung. Genau, ja, der Vern kommt dazu und bringt das halt in Erfahrung. Der hat das von seinen Brüdern gehört. Unter diesem Haus, da ist er da drunter mit allen anderen Kriegszeugs, hat er gewisse Dinge dann halt dort gehört und gab das in seinen Freunden dann weiter und die haben dann beschlossen, ja, sich auf die Reise zu begeben und die Leiche zu suchen, ne? Das ist so ganz allgemein ausgedrückt, was die halt dann machen, ne? Also zu Anfang des Films.
Genau, also es ist im Prinzip eine ganz simple Geschichte. Die machen sich halt auf dem Weg dorthin, entlang einer Schiene bis zu einem Waldstück, und dort wollen sie halt die Leiche von Ray Brower suchen, weil der auch mit denen auf die Schule, also die kannten die Person. Und ja, damit sie, also vor, also anfänglich noch so, um halt irgendwie Lokalhelden zu werden, wollen sie das machen. Und ja. Wir begleiten die vier Jungs dann quasi auf den Weg dorthin. Und was ja dieses Wochenende, es ist ja, passiert ja über den Samstag, Sonntag, was das so mit denen macht und mit deren Werdegang, beziehungsweise auch deren Hintergründe, das erfahren wir quasi im Laufe des Films. Genau, also eine wirklich sehr, sehr simple Geschichte, und wie gesagt, erinnert mich auch sehr, sehr stark, starke Parallele auf jeden Fall für mich auch an The Long Walk, weil es da im Prinzip auch ums Laufen geht. Also sie laufen von Punkt A nach Punkt B. Und die Grundfrage ist, wie lange hält jeder durch? Und hier ist es halt eher, was macht dieser Weg mit den Jungs und mit deren Leben? Also was macht dieser eine Moment, dieses eine Abenteuer mit deren Leben? Also finde ich ganz interessant. Auch überhaupt auch schon den Einstieg, dann sehen wir ja auch einen sehr, sehr großen Darsteller, Richard Dreyfuss, der quasi einfach so in ja, Van, Jeep steht und sieht so zwei Jungs mit einem Fahrrad an sich vorbeifahren und erinnert sich dann zurück an die Zeit 1959 in Castle Rock, wo er ja mit seinen Freunden da unterwegs war. Also der ist ja quasi so der im Off quasi unser Erzähler. Also wir hören ihn immer mal wieder, wie er halt Sachen kommentiert, die halt im Film passieren. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Einstieg auf jeden Fall.
Oh, das ist der erwachsene Gordy, den wir halt dann sehen, ne? Und
Genau,
im
Gordy
Cast ist er
Laschinski.
als The Writer halt dann aufgeführt, ne? Im Internationalen. Und Castle Rock wurde ja später dann als Vertriebsfirma, Produktionsfirma dann halt gegründet, ne? Castle Rock Entertainment, glaube ich, das kam dann sogar später. Auch so kleine Anekdoten und so kleine Feinheiten, die so ein Film dann in sich trägt, ne? Wo dann immer was passiert ist. Viele Trivia, sag ich mal so.
Genau. Ich würde mal kurz vielleicht, um wenigstens die Darsteller mal zu nennen, zumindest erstmal so die wichtigsten, würde ich erstmal so durchgehen. Will Wheaton, der spielt Gordy LaChance. Dann River Phoenix spielt Chris Chambers. Corey Feldman, Teddy Deschamps. Jerry O'Connell kenne ich natürlich noch von Sliders.
Sah
Der
ein bisschen
spielt
anders aus.
Vern. Und ein relativ noch sehr junger Kiefer Sutherland spielt John Ace, Und ja, dann haben wir noch in einer kleinen Nebenrolle John Cusack. Der spielt Gordys größeren Bruder, Danny LaChance. Also das sind so, würde ich jetzt mal sagen, zumindest mal die bekanntesten Personen, die da mitspielen, oder? Oder gibt es für dich jemanden, den man da noch nennen müsste?
Ich glaube, wir haben da jetzt alle genannt. Gerade Cusack hat zwar sehr wenige Szenen im Film. Na gut, ich brauche jetzt nicht die ganze Filmkritik jetzt erzählen, was habe ich ja schon mal geschrieben vor Jahren. Mhm. Ja, der hat wenige Szenen, aber die er hat, die sind halt auch wichtig, ne? Und tiefgründig, sogar ein bisschen traurig, also echt gut gespielt damals von noch einem sehr jungen Herrn Cusack. Also das war schon, ja, die sind tief gegangen, die Szenen, also die er hatte. Also die haben schon so eine gewisse Art von Melancholie, und jetzt dabei jetzt viel zu verraten, vielleicht gibt es da draußen welche im Film noch nicht gesehen haben. Aber in den Szenen, wer sich für diesen Schauspieler interessiert, wird sehen, dass da schon eine ganze Menge drin gesteckt hat zu damaliger Zeit. Also ist dann später ganz großer geworden. Das muss man nebenbei.
Ja, auf jeden Fall. Also der Film behandelt ja, also wie gesagt, das ist halt auch kein Film, der jetzt irgendwie auf irgendwie Aktionselemente oder irgendwie sowas setzt. Das ist halt eher ein Film, der sich um das Thema Freundschaft, Erwachsenwerden, Familie, Tod auch oder Vergänglichkeit konzentriert. Also viele Themen, wo man quasi ja eigentlich so in jüngeren Jahren, und ich glaube, da können wir auch aus eigener Erfahrung sprechen, wo man so mit 12, 13, da denkt man ja null hin, ne? Weil man da denkt, ey, ich bin irgendwie so mein Mittelpunkt der Welt, ich bin so mein eigener Abenteurer und denkt noch gar nicht irgendwie so weiter. Also der Film behandelt halt viel, was das angeht, ne, Identität, Ängste und so weiter und so fort. Also das fand ich wirklich sehr, sehr toll, wie er es schafft in dieser Reise der vier Jungs, dass diese Themen auch sehr individuell, auch für jeden der vier Jungs einzeln, auch zu behandeln. Und allein schon aus der Freundesgruppe heraus ist es ja auch so, dass man merkt, okay, die vier sind ja auch in sich, auch wenn sie befreundet sind, komplett unterschiedlich, ne? Also jeder hat irgendwie so ein anderes, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, so ein bisschen Mindset, ne, wie er durchs Leben läuft oder wie er das Leben sieht oder auch, was er für Hintergründe hat. Und ich finde, der Film schafft das wirklich sehr, sehr gut darzustellen, dass du da einfach auch vier verschiedene Charaktere hast, die da einfach miteinander agieren.
Ja, das ist auch das Schöne daran, dass du wirklich vier sehr verschieden hast, ne, die in ihrer Art auch anders sind, ne? Und auch auf gewisse äußerliche Bedingungen halt auch anders reagieren, ne? Weil halt jeder so seinen Rucksack zu tragen hat, jeder der Einzelnen, ne?
Weil du halt ja auch, jeder hat ja auch einen anderen Background, ne? Also es hat ein anderes, wie ist das Elternhaus, was ist da vorgefallen und so weiter und so fort. Also das ist, da merkt man halt einfach, wie individuell einfach auch Menschen einfach sein können. Einfach aus dem, wo sie hergekommen sind, was dieses Umfeld mit ihnen macht und so weiter und so fort. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut, wie sie das so dargestellt haben. Und trotzdem finde ich, dass die Freundesgruppe sehr gut funktioniert. Also die haben eine gute Dynamik miteinander.
Vor allem Vern, denkt man, dass er so ein bisschen so dabei abgehängt ist, weil er so merkwürdige Ideen hat. So er Sachen halt mitführt, die halt nicht ganz so wichtig sind für die Reise und sowas halt. Aber ich denke mal, je länger der Film dauert, also je mehr die Zeit voranschreitet, desto eingeschworener werden sie als Truppe dann auch, ne? Auch wenn das am Anfang so ein bisschen, ja, wir machen jetzt bei denen uns ja so ein bisschen lustig. Er sieht halt so ein bisschen anders aus als die anderen. Von der Figur her so ein bisschen anders veranlagt und so weiter und so fort, aber da hat jeder Charakter seinen ganz eigenen Charme und wie du auch schon gesagt hast, eine ganz andere Geschichte und da gibt es ja auch dann weiter im Verlauf das Gespräch zwischen Gordy und die Figur von River Phoenix. Den Vornamen, der ist mir gerade entfallen.
Chris.
Von Chris und Gordy, ja, die haben ja dann halt so ein Gespräch auch im Wald, ne, die Szene, ne, wo sie
genau,
sich unterhalten, warum sie dann halt.
Ja gut, du hast ja immer wieder so Dialoge zwischen den Figuren, aber kannst du dich noch erinnern, wann, oder also, wahrscheinlich kannst du es aufs Datum jetzt ja auch gar nicht so beziehen, Aber kannst du dich so grob erinnern, wann du das erste Mal mit dem Film in Berührung gekommen bist? Also bewusst, wahrscheinlich, wenn du ihn schon früher gesehen hast, dann nicht, aber wo du jetzt sagst, okay, daran kann ich mich noch so grob erinnern.
Also ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich habe mir jetzt die Tage mal hin und her überlegt und weiß so ungefähr, dass der Ursprung in den 2000er Jahren liegen muss, weil ich irgendwann mal angefangen habe, gibt es eine IMDb-Liste, Top 250. Ist alles durchgegangen, der Pate, die Verurteilten, Stand By Me, sieht interessant aus. Ja, dass man den sich irgendwann mal anguckt. Also vom Namen her, also im Titel, ja, kannte ich das schon in den 2000er Jahren, aber halt wie diese IMDb-Topliste, ne, da kam das dann auf die Agenda und habe mir natürlich dann eine Wortdatei mal irgendwann abgespeichert und ja, jeden Film dann halt fett gedruckt, den ich abgearbeitet habe und da war es bei mir halt auch mit dabei.
Ja.
Und ja, und irgendwann kam auch mal die Blu-ray dann in die Sammlung mit rein, also 2011 hatte ich, glaube den ersten Blu-ray-Player gehabt und ich glaube auch Stand By Me war auch da in dieser Zeit ziemlich früh dabei, wo ich sage, das ist ein Film, den muss man im Regal haben. Und ja, ich denke mal so rund 20 Jahren, welchen gesehen haben. Jetzt 90er Jahre kann ich mir jetzt nicht erinnern, aber so 2000er, als die gehobenen Filmlisten halt immer präsenter wurden und ich dann halt angefangen habe, damals Filmliste zu führen, jeden Film zu bewerten. Ab 2008, glaube ich sogar, ging das genau los. Dann wurden die Jahre davor alle eingepflegt und ja, so um die 20 Jahre ist man von Stand By Me schon begeistert.
Ja, also ich glaube, geht mir ein Stück weit ähnlich. Also wahrscheinlich wirklich erst, wo man dann so ein bisschen bewusster sich mit Filmen beschäftigt hat, da hat man dann vielleicht auch einen einigermaßen Zeitraum, wo man den Film nochmal so auch mal vielleicht ein bisschen kritischer oder einfach auch mit so ein bisschen einfach nochmal neu gesehen hat. Aber mit Sicherheit gehe ich mal ganz stark dafür auch das aus, dass ich den schon in den, also vor 2000 schon mal gesehen habe. Wahrscheinlich irgendwo lief der mal im Fernsehen oder so, mit Sicherheit. Aber klar, auch bei mir war es dann erst so, wahrscheinlich in den 2000ern, dass man dann wirklich gesagt hat, ah, jetzt gucke ich mir mal Stand By Me an. Ja, ich habe den auch immer, also damals natürlich irgendwie eher so als rein Unterhaltungsfilm gesehen, aber gerade, wenn man jetzt auch so ein bisschen älter wird, dann versucht man ja dann schon so auch ein paar Sachen dann auch neu zu reflektieren. Und da sieht man vieles auch in den Filmen drinne, was man dann auch sein eigenes Leben oder Freundschaften irgendwie auch beziehen kann. Also wo man merkt, okay, da sind viele Parallelen da oder Anleihen zumindest, ne, dass Freundschaften so ihre Zeit hatten oder haben und so weiter. Finde ich ganz gut, dass der Film das so mit reinarbeitet. Und vor allem, du hast es ja auch schon gesagt, das ist halt auch ein Film, auch eine Stephen King-Adaption, die sich jetzt nicht um Romantik und Action dreht, sondern unter Freundschaft. Also das ist halt auch, glaube ich, die große Stärke dieses Films. Einfach die Freundschaft dieser vier Jungs miteinander, die wir da sehen. Auch wenn wir ja sehr reduziert auf dieses eine Wochenende quasi, auf dieses eine Abenteuer der beiden gucken. Der vier gucken, so rum.
Ja, Romantik hat er vielleicht, aber es ist nicht so, dass es uns ins Auge springt, irgendeine Liebesgeschichte oder so. Romantik eher so im Hintergrund. Du hast ja gesagt, je älter man halt wird und je älter der Film wird, bringen die halt sicher schon so gewisse Romantiken einfach so unbewusst mit sich mit, ne? Ja. Wenn du gerade die Geschichte gerade nimmst, so gerade zum Schluss, das Ende des Films oder so, wo ich sage, das ist dann schon so eine gewisse Art von Romantik, aber im Vordergrund natürlich die Freundschaft, die da der zentrale Mittelpunkt ist und ja, muss ich sagen, und ja, Action hat der Film kaum.
Das meinte ich ja gerade, es geht halt nicht um Romantik und Action, es geht halt um diese Freundschaft dieser vier Figuren. Es geht halt um, weil das ist ja gerade auch so das Ding, ich glaube, und heutzutage ist es wahrscheinlich genau auch das Alter, wo du wirklich so diesen Switch hast, 12, 13 und auch wenn das natürlich alterstechnisch noch wirklich noch sehr jung ist, aber wo, glaube ich, auch gerade heutzutage noch mal mehr die Kids schon so gefühlt junge Erwachsene werden. Ne? Also wo du so diesen Turning Point hast von, okay, das ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, du packst das Lego und die Barbie beiseite und fängst halt wirklich an, dich mit erwachseneren Sachen zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo du wirklich so ein Mischverhältnis hast, wo es langsam von der einen Seite auf die andere Seite kippt. Und das finde ich, das zeigt der Film wirklich sehr, sehr gut, auch wenn er natürlich zeitentechnisch ganz, ganz woanders spielt. Also wie gesagt, wir spielen ja im Jahr 1959, also das ist ja eine ganz andere nochmal Epoche wie heutzutage, ne?
Ja, das war damals schon über 25 Jahre her, die der Film da zurückgegangen ist. Ja, und Action gibt es tatsächlich nicht viel, wenn man jetzt mal von den Szenen absieht, wo die Briefkästen weggeschossen werden, aber das machen nur die ganz bösen Jungs. Und es ist ja bei Strafe verboten, Briefkästen da wegzuschießen, ne? Gerade so in ländlichen Gebieten, gerade in den USA, ja. Da sind schon ganz andere auf dumme Ideen gekommen, glaube ich. Und definitiv, wenn die erwischt werden, wird das dann böse, böse bestraft. Gerne Briefkästen einfach da eliminiert werden.
Genau. Gab es denn von diesen vier Jungs, also von Gordy, Chris, Teddy oder Vern, gab es denn da einen, wo du dich vielleicht am ehesten noch mit identifizieren konntest? Oder wo du sagst, okay, der war so ein bisschen, oder ich war so ein bisschen an dem dran von der Figur her?
Jetzt, wenn man jetzt mal die Einzelnen...
Also zur damaligen Zeit jetzt, natürlich nicht jetzt, wo du dich so mit 12 gesehen hast oder wenn du so zurückdenkst an dein 12, 13, 14 so.
Also von der Geschichte her, also vom Charakter her, war Teddy immer sehr, sehr interessant, wo ich sage, der wurde auch, was wir im Film auch erfahren, von seinem Vater misshandelt, ne? Ich glaube, sein Ohr dann, glaube ich, abgebrannt, naja, abfackeln will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich glaube, Verstümmelung
hat man sowas. Ja, ich glaube, irgendwie, ja, für so, ja, genau.
Und ja, man erfährt auch, dass der Vater Veteran ist und quält halt auch seinen Sohn oder eher sagen, einfach misshandelt ist oder Überbegriff. Und verehrt ihn aber trotzdem, ne? Wenn jemand was auf den Vater kommen lässt, will er den verteidigen und will sich am besten dann mit demjenigen, der was über den Vater kommen lässt, in den Ring steigen. Das fand ich sehr, sehr interessant, wie sie das gemacht haben, ne? Also er wurde von dem Vater nicht gut behandelt, auch über eine gewisse Zeit hinweg gequält, aber verehrt ihn auch trotzdem. Und deshalb ist es auch eine sehr, sehr vielschichtige und interessante Figur, wo ich sage, ja, Teddy, das ist ja schon intensiv, wenn da Dinge passieren, die halt dann wehtun durch die Eltern. Ne? Und deshalb fand ich, der ist schon ein sehr eindringlicher Charakter. Der ist für mich dann schon am Anfang an des Films eigentlich schon fast am Anfang herausgestochen, muss ich sagen. Wobei die Geschichte einer natürlich auch sehr interessant ist, aber ihm, Teddy, ja, das ist auch schon so ein gewisser Art, wenn man drüber nachdenkt, interessant, ja.
Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich persönlich konnte mich mit Vern so ein bisschen identifizieren, weil, also wenn ich so zurückdenke und ich habe das wahrscheinlich punktuell auch heute immer noch, dass mir auch in gewissen Momenten so das Selbstvertrauen fehlt und so, aber so von der Art und Weise, wie er immer so agiert hat, so ein bisschen vorsichtig und alles. Ich glaube, so war ich als Kind auch oftmals oder auch manchmal ein bisschen naiv. Also mit Vern konnte ich mich wirklich schon eigentlich sehr, sehr gut identifizieren. Also ich habe da viele Parallelen von mir gesehen, wenn ich so an mein zwölfjähriges Ich so ein bisschen zurückdenke, sage ich jetzt mal. Aber klar, wahrscheinlich kann man dann auch sagen, ist er von diesen Vieren ein Stück weit auch noch der, ja, ich sag mal, unkomplizierteste Charakter. Also ich glaube, da haben alle anderen dann schon so ein bisschen noch dramatischeren Background, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also Vern ist, glaube ich, noch der so am ehesten, ja, was heißt, ne, also normal, aber was jetzt nicht so viel Drama im Hintergrund hat. Ich kann es jetzt gar nicht irgendwie anders ausdrücken, aber das, wo es halt eher so aus dem Persönlichen halt rauskommt, ne? Also wie er so mit dem Leben umgeht. Ne? Also der hat jetzt nicht so einen Rucksack zu tragen wie die anderen drei Charaktere.
Stimmt, aber den Kamm in der Hosentasche, ne? Jetzt fällt mir gerade ein, das war der Kamm, den er mitgenommen hat.
Ja.
Den aber seiner Frisur ja eigentlich gar nicht benötigt.
Gab's denn eine Figur über den Film, wo du sagst, der hat sich am stärksten entwickelt? Also ich könnte mir zwar denken, wen du jetzt sagst, aber ich will dir erst mal den Vortritt lassen.
Kann er sagen, dass es tatsächlich Gordy ist.
Mhm. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja,
weil ist und ja. Auch mit dem Elternhaus richtig aussprechen, erfährt man auch dann sehr, sehr viel, auch die Beziehung zu seinem Bruder, die Beziehung zu seinen Eltern. Und wir können es ja, glaube ich, sagen, also als der Film beginnt, ist ja der Bruder, also von John Cusack, der den Charakter spielt, ja schon verstorben, ne? Und
Donnie, genau.
Halt im Laufe der Handlung noch viel mehr darüber und ja, dass die Eltern sich ja so mehr und mehr isolieren nach dem Tod und ja, Gordy dann nicht so abgeholt wird, wie er es eigentlich benötigt in so einer Zeit. Und da merkst du auch schon, dass er da so die besondere Beziehung zu seinem Bruder hat. Und
auch sein Bruder zu ihm.
Richtig.
Also das ist auch auf beiden Seiten. Das finde ich auch gut, dass man das so gezeigt hat. Und da reichen auch diese wenigen Szenen, die man da hat.
Vor allem, als er in das Zimmer reingeht, die Eltern es abschließen, wird dann dort erwischt und es gibt riesengroßen Ärger. Als Gordy sich im Zimmer des großen Bruders dort befindet und einfach in Erinnerung schwelgt, zurückdenkt. Und wenn du dafür dann schon Ärger kriegst, weil du im Zimmer da drin bist, boah. Das hat auch so gezeigt, dass die Eltern dann sehr, sehr isoliert und vielleicht auch überfordert sind. Ne? Und von deshalb ist das auch
ja, so ein bisschen auch desillusioniert. Das merkt man ja ganz stark an der Mutter, wie sie so quasi schon in Trance so die Wäsche, ich weiß gar nicht, aufhängt, abhängt, wie auch immer. Aber auch der Vater, aber umso schöner fand ich es halt einfach in diesen, ich weiß gar nicht, wie viel waren, es waren, glaube ich, nur so 2, 3 Rückblicksszenen, ne, wo er an seinen Bruder denkt. Und da haben wir ja einmal die Szene mit der Mütze, gut, die fand ich jetzt noch relativ okay, so, das passt so, aber wo es halt mir aufgefallen ist und da merkt man halt auch, dass Gordy halt auch oder auch seine Familie auch schon so, als Donnie noch da war, nicht so den Fokus auf ihn hatten. Weil wir sehen ja dann so eine Szene am Essenstisch, wo sein Vater fragt, wie es mit Donnies Fußballsachen aussieht, ne, weil er da wohl sehr erfolgreich ist. Und die Mutter der beiden fragt dann, ja, Donnie, du hast doch die und die kennengelernt. Der Vater meint, ja, lass dich jetzt hier nicht von Frauen ablenken, ne, konzentriere dich auf den Sport. Und Gordy oder beziehungsweise Donnie sagt dann zu Gordy, deine Geschichte, die du mir erzählt hast oder geschrieben hast, die fand ich super, ich habe sie gelesen. Ne? Also da merkst du halt auch, dass Donnie seinen kleinen Bruder auch supportet, auch wenn er jetzt für den Vater quasi so das Aushängeschild der Familie ist von den 2 Kindern. Also das fand ich auch sehr, und da reichen auch diese wenigen Szenen einfach, das reicht schon und du merkst halt, okay, das ist jetzt nicht so nur einseitig, dass Gordy seinen großen Bruder anhimmelt. Es kommt halt auch vom großen Bruder zurück und das fand ich wirklich sehr, sehr gut umgesetzt.
Und vor allem auch mit den Gegenständen, gerade mit dem Basket, ne? Da gibt es ja dann leider einen traurigen Vorfall, ne? Der verliert ja sein Basket dann durch den bösen Jungs. Einfach an von Ace Merrill, Kiefer Sutherland, ne? Und seine böse Bande, die ja die 4 da immer schikanieren. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass er halt dieses Basket dann halt nicht mehr bei sich hat, ne, obwohl das eigentlich einen sehr, sehr emotionalen Wert für ihn hat. Also habe ich dann auch schon gesagt, da kann man sich dann gut reindenken, oh, das Basket vom Bruder geschenkt bekommen und dann wird das dann von der, wie sag mal, bösen Gang dann halt weggenommen, gestohlen und so weiter, was auch immer. Das ist dann schon, ja, für die Person selber sehr, sehr schade und emotional, denke ich mal. Genau, schwer zu verkraften, der Verlust. Er hat schon den Bruder verloren und das Basket von ihm jetzt auch noch weg, was ja ein großes Erinnerungsstück ist. Und ich sage, puh, da willst du nicht in der Haut stecken, glaube ich.
Ja, und wie gesagt, was halt auch aufgefallen ist, halt einfach auch, selbst wo sein Bruder noch da war, war Gordy halt auch eigentlich also das merkt man halt ganz stark an dieser Essensszene, dass er eigentlich für seine Eltern gar nicht so existent war, weil immer nur Donnie im Fokus stand, ne? Also seine Eltern, also sein Vater gar nicht und seine Mutter, glaube ich, fragt einmal irgendwas nach, aber ansonsten gehen die da null auf sein Tun ein. Also eigentlich ist er da an dem Essenstisch für die Eltern nur Luft. Und das tut einen auch so ein bisschen weh beim Zugucken halt, ne? Wenn du halt eigentlich so auch der Sohn bist und willst eigentlich nur, also was heißt willst, aber dass du halt ein Stück weit Aufmerksamkeit bekommst. Und die wird dir halt nicht gegeben. Das fand ich auch. Da reißt es einem dann schon innerlich das Herz, wenn man das so sieht. Und wie gesagt, aber das ist halt so auch, wie gesagt, mit diesen wenigen Szenen so gut dargestellt. Also wirklich super. Also ich finde das echt gut gemacht.
Und vor allem ist das auch zeitlos. Ne? Das kann ja heute in verschiedensten Familien genauso sein. Egal, 50 Jahre, 80 Jahre oder jetzt heute Ja,
das kannst du,
26
das kannst
haben,
du, ja. Das
sowas
so.
Vergeht halt, ne? Das wird es immer wieder geben, ne?
Ja, das ist wirklich so. Also das kannst du wirklich auf alle Bereiche quasi ziehen, auf alle Zeitepochen. Also das wird sich, glaube ich, auch in Zukunft nie ändern. Also da kann man nur hoffen, dass natürlich so das Bewusstsein von Eltern auch immer geschärft ist. Klar, vielleicht damals auch nochmal ein Tick weit extremer, gerade zu der Zeit, 1959. Ich glaube, es ist nochmal auch eine ganz andere Zeit, auch einfach auch in diesen Eltern sein, Mann, Frau, wie sind da die Trennungen gewesen? Das war ja damals noch viel, viel strikter, wie es heutzutage ist. Das ist ja eher ein sehr ausgewogenes Prinzip und damals war das, glaube ich, noch sehr, sehr in gewisse Richtungen gedrängt, was ja eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr zeitgemäß ist. Also, oder sollte zumindest nicht mehr zeitgemäß
alles ja sein. Konservativ dann damals noch gewesen, 50er, 60er Jahre, ich glaube, bis erst so 70er Jahre hat sich das spätestens alles da so ein bisschen gelockert, ne? Also 50er, 60er gerade in Nachkriegszeit und so weiter, ja, da war das alles noch so ein bisschen anders, ne?
Genau.
Da wurden Dinge abgetan, die sollte man nicht abtun, also da sind die Antennen heutzutage, denke ich mal, schon intensiver.
Ja,
jetzt Familien, Kinder, denen es nicht so gut geht, da wird heute schon sehr gut gegengesteuert, was es damals halt noch nicht gab, ne? Also,
genau.
Das spricht auch von einer sehr deutlichen und, denke ich mal, auch guten Entwicklung.
Und es kommt ja auch, glaube ich, immer so drauf an, was du halt so draus machst. Und das ist ja dann zum Beispiel auch so eine Figur wie Chris, der auch aus einer Familie stammt, wo die einen schlechten Background, schlechten Ruf hat, ne, und wo viele dann halt sagen, ja, so dein Weg ist schon vorgezeichnet, ne, also es wird das und das passieren für dich. Und der es dann aber doch auch schafft, was wir ja dann über den Off-Sprecher quasi mitbekommen, dann irgendwie da rauszukommen. Also, dass nicht immer quasi dein Ursprung muss nicht auch dein Ziel sein, sage ich jetzt mal. Also du kannst es auch schaffen, mit viel eisernen Willen da auch rauszukommen. Aber ich fand es auch so toll von Chris, wie er auch mit Gordy redet und sagt, ey, du musst eigentlich, musst du irgendwie deinen Weg gehen, du musst uns irgendwie so loslassen, wir ziehen dich alle nur mit runter, so. Also, dass er da schon irgendwie reflektiert und sagt, ey, wir sind kein guter Umgang mit dir, irgendwie so. Und Gordy im Prinzip ja auch versucht, davor zu schützen. Also, das fand ich auch einen guten Moment halt. Also, und es ist halt krass, wenn man dann überlegt, okay, das sind halt irgendwie, oder das sollen halt 12-jährige Jungs sein, die sich das erzählen, aber dann schon mit so einer Reflektiertheit an so ein Thema zu gehen, ne, weil er selber Angst hat, Gordy dann mit in den Abgrund zu ziehen. Das fand ich auch einfach so herzlich und auch stark umgesetzt, auch wenn das halt immer nur so kleine Momente waren, aber die haben es dann halt letzten Endes ausgemacht.
Wobei ja Chris auch immer der Charakter war, der vorangegangen ist, ne, wo ich sage, er ist da so ein bisschen der den Weg weist, ne, und die anderen halt mitzieht, ne, also so das Oberhaupt kann man ja
nur so
sagen.
Anführer, ja, ich geb die Marschrichtung vor, aber ich glaube, das hast du ja immer in so einer Freundesgruppe. Du hast immer so einen, der vorne weggeht, so ein bisschen, ne, der so die Richtung vorgibt und ein Großteil folgt dann oder gibt natürlich auch mal wieder Part, kann es natürlich auch geben, muss es natürlich auch geben. Aber ich glaube, diese Freundschaftsdynamik zwischen den Vieren, die ist schon sehr, sehr gut ausgearbeitet, ne. Du hast halt so den Anführer, dann hast du so ein bisschen den Krawallbruder, ne, und dann hast du halt irgendwie so den, ja, der einfach so mit Wörn, der halt so mitläuft, ne, hat nicht viel dagegen zu setzen. Und ich glaube, das ist mit Gordy hast du halt dann irgendwie so eine Figur, die so ein bisschen dazwischen steht, ne? Deswegen, also die Freundesgruppe ist wirklich sehr, sehr gut abgebildet, wie ich finde. Also das passt schon wirklich sehr, sehr gut. Wenn du jetzt so auf den Film guckst, wie gesagt, wir haben ja so viele Handlungselemente, haben wir ja gar nicht, ne? Also, wir haben natürlich so leichte Abenteuermomente, wo zum Beispiel mit der Brücke, ne, als sie so über die Brücke laufen und der Zug kommt dann. Aber das ist natürlich alles sehr auch kindgerecht gemacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man denkt, oh Gott, was passiert da jetzt? Ne? Wie findest du das allgemein so in dem Film, dass der halt doch, was so handlungstechnisch ist, doch sehr ruhig eigentlich vonstatten geht? Ne? Also klar mit einer gewissen Aufregung immer irgendwo, aber doch sehr kindgerecht.
Habe ich auch so gesehen. Dann gerade so das, was du mit dem Zug beschrieben hast, ne, wo sie dann auf einmal fürchten, Achtung, Zug kommt, jetzt müssen wir uns doch irgendwie schnell, Panik bricht aus, wo man sagt, dass man doch damals in dem Kontext dann hat er gepasst. Das ist ja nicht so eine Geschichte, die suchen Reisen auf die Reise, hast da intellektuell auch Gespräche und so weiter. Und da war es, denke ich mal, gut, das durch sowas auch aufzulockern, ne? Gerade die Szene mit dem Zug oder halt
ja.
Die Bande mit den Zerschießen der Briefkästen und so weiter, wo du halt so eine gewisse Action-Elemente drin hast. Ich sage extra Elemente, ich würde jetzt da nicht von komplett Action sprechen, es sind einfach nur Elemente gewesen, um das Ganze halt so ein bisschen aufzulockern, ne? Um die Story so ein bisschen eine kurze Verschnaufpause zu geben. Und das war eine sehr, sehr spielerische Umsetzung. Also wie der Rainer das in Szene gesetzt hat, also, das hatte schon was, ja.
Definitiv.
Leichtsinn, so ein bisschen Slapstick. Ja. Ist auch ein bisschen Panik ist auch dabei. Gut, das hast du natürlich. Wenn da ein Wern ist, der ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste, dann kommt auf einmal ein Zug und die können sehr, sehr schnell werden. Das war damals schon so. Ja, da rast dir dann schon mal das Herz, ne?
Definitiv. Also ich finde auch gerade so diese Figur Ace fand ich auch schon wirklich auch zumindest bedrohlich dargestellt, so ein bisschen, ne? Also von Kiefer Sutherland gespielt, ganz, ganz jung noch. Dass man so gedacht hat, ja, okay, der hat auch schon eine gewisse Bedrohung gegenüber den Jungs. Ich meine, das Kuriose ist ja dann im Prinzip ja auch noch, dass einer seiner Kumpels auch noch der Bruder ist, der größere Bruder ist, also dann wenig später und ne, also wo man dann irgendwie sagt, okay, bis hierhin gehe ich irgendwie so den Spaß mit, aber wenn es dann zu, also so eine gewisse Grenze überschreite, dann hält man doch mal ein. Aber selbst da ist es ja auch so, und das fand ich auch gut gemacht eigentlich, dass man dann sagt, okay, man lässt das jetzt auch nicht. Ich glaube, heutzutage würde man so eine Situation eskalieren lassen, wenn man so einen Film heutzutage produzieren würde. Aber ich glaube, Rainer hat halt damals wirklich erkannt, okay, ich muss das jetzt nicht eskalieren lassen in irgendeine Richtung. Also wäre vielleicht damals eh zu viel gewesen, eventuell. Obwohl ich mich frage, naja gut, die Jungs rauchen auch und alles. Also ich glaube, das wäre heute auch undenkbar, dass du das im Film zeigen würdest, dass die Jungs alle hier eine Zigarette im Mund haben. Aber ich finde es ganz gut, dass man dann auch diese Eskalation zwischen den Jungs und Ace nur bis zu einem gewissen Grad andeutet, sie aber dann halt sich auflöst quasi. Also das fand ich ganz gut, dass man da nicht in Vollzug gerät und jetzt irgendwas die Kids machen lässt, was sie höchstwahrscheinlich traumatisieren würde. Genau, also das fand ich echt, echt gut umgesetzt von Rainer. Also muss man wirklich ganz ehrlich sagen.
Vor allem, dass der Film auch damals schon völlig klassisch war, ne? Film der 80er Jahre, spielt in 1959.
Musst du erst Zurück in die Zukunft so lässt gut, grüßen.
Das musst du erstmal so gut halt ausarbeiten, ne? Wenn du halt so eine Geschichte hast, Vorlage und so weiter, einen anderen Zeitkontext. Das muss schon miteinander stimmig sein und da hat sich Rainer wirklich in dem Fall auch sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also, wo ich sage, ja, Hut ab. Der hat so auch immer für mich den Platz für besondere Geschichten und egal welche Filme er da gemacht hat und da sind einige Meilensteine und ja, Stand By Me ist ja ein ganz großer davon.
Hier findest du dann vielleicht, dass er, also man sagt ja ganz oft so once in a lifetime irgendwie Momente, Filme, wie auch immer, würdest du da Stand By Me als einen oder vielleicht den herausragendsten von Rainer sehen, so ein bisschen? Oder gibt es da noch andere von ihm, wo du sagst, okay, die sind mindestens ebenbürtig, wenn auch auf andere Art und Weise, ist ja klar, ne? Also behandeln ja alle nicht dasselbe Thema. Oder würdest du das Stand By Me schon höher heben wie andere aus seiner Filmografie?
Gutes Gegenstück dazu würde ich sogar meinen, dass ich mit gewissen Dingen auseinandersetze. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Da geht es mehr um das Alter mit Jack Nicholson und Morgan Freeman. Morgan Freeman, jetzt habe ich ihn, genau. So wird er richtig ausgesprochen. Das muss schon so sein, das ist auch eine Legende. Und ja, das war auch so eine Geschichte für sich. Ne? Die beiden sind schon im hohen Alter, müssen mit gewissen Dingen klarkommen. Also super Chemie in dem Film. Die beiden dort zusammen, also Jack Nicholson, Morgan Freeman, also die sich mit den alltäglichen Dingen und Problemen des Altwerdens oder auch schon sich über gewisse andere Dinge dort Gedanken gemacht haben, wo ich sage, das ist ja so ein bisschen vielleicht das Gegenstück zu Stand By Me, wenn man jetzt mal so die Altersspanne nimmt. Ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. 2007 war der Release, also 21 Jahre später.
Mhm.
Ja, wo ich finde, wenn das so nebeneinander stellt, die beiden Filme, da hast du doch schon so eine Art Kontrast. Da geht es ja. Zum Achsenwerden in den einen Film, ja, um in den anderen Film halt um eine gewisse Hinterlassenschaft. Vermächtnis, Altirren und ja, die letzten Tage und so weiter und so fort. Ja, das ist dann schon das perfekte Gegenstück zu dem Film. Kann man schon so mal vergleichen, ja. Und ansonsten von Rainer, ja, eine Frage der Ehre, der dann 6 Jahre danach rausgekommen ist, der ist natürlich dann auch sehr intensiv. Natürlich auch dann Jack Nicholson dabei. Der arbeitet wohl häufiger mit guten Leuten zusammen oder hat zusammengearbeitet und ja, ich würde so sagen, Stand By Me, eine Frage der Ehre und das Beste kommt zum Schluss, wo ich sage, sind zu meinen Favoriten. Erweiterten Kreis dann noch Misery, da ist er dann auch noch dabei, auch wieder
stimmt,
King, glaube ich.
Mhm.
Mit Casey Bates in der Hauptrolle mit der bösen Krankenschwester. Ah ja, er hat einige gemacht, man kann nicht alle aufzählen, aber ich denke mal für mich so die 3 sind,
wo ich sage. Ja, gut, das würde ja dann auch wieder so ein bisschen dieses Once-in-a-Lifetime-Ding dann auch so ein bisschen dann wieder ab Absurdum führen, wenn man jetzt sagen würde, ja, irgendwie seine ganze Filmografie ist ähnlich oder so. Also es gibt ja immer Filme, die dann vielleicht in so ein bisschen denselben Vibe, so in die bisschen selbe Richtung gehen, auch wenn sie inhaltlich vielleicht eine andere Richtung einschlagen. Ich fand es aber auch so dann interessant, dann einfach so hinten raus. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, mit dem man halt auch in der realen Welt einfach auch sehr gut relaten kann, wenn wir dann einfach Gordy dann halt einfach so sprechen hören, was halt mit den Jungs dann so passiert nach diesem Abenteuer, ne, dass die sich halt so zum Teil dann irgendwie nur noch seltener sehen, bis sie dann, wie sagt das so schön, bis sie dann einfach nur noch 2 Gesichter auf dem Schulhof waren, wie alle anderen auch. Ne, also dass halt auch Freundschaften einfach so ihre Zeit halt einfach haben, ihre Phasen haben und dich Leute begleiten für einen gewissen Teil deines Lebens und dann auch wieder weg sind. Was vielleicht auch nicht mal was damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich kann diese Person nicht mehr leiden oder was auch immer, man hat sich zerstritten, es ist halt einfach irgendwie so, dann, weil man dann einfach irgendwie keine Schnittmenge mehr miteinander hat oder wie auch immer. Und das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Aber was ich halt auch, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dann so wirklich dieser letzte Akt, und du hast ja vorhin schon angedeutet, dass Richard Dreyfuss ja auch als Schriftsteller dann auch quasi so genannt wird, ne, wie gesagt, wir sehen ihn am Anfang im Jeep, am Ende sitzt er da an einem sehr alten PC aus heutiger Perspektive und schreibt da den Text auf, aber auch warum er ihn denn aufschreibt, also weil ja mit Chris dann was in der später dann halt passiert ist, ne, oder in der Jetztzeit für ihn, für den Schriftsteller dann was passiert ist und er schreibt halt diese Zeilen und das war halt auch so der Moment, warum er sich dann einfach an diese Geschichte von damals zurückerinnert hat. Also das würde ich jetzt auch gar nicht so vorwegnehmen wollen, das lassen wir jetzt vielleicht mal auch bewusst offen, was da mit Chris passiert, dass vielleicht die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, das dann selber auch erfahren dürfen. Aber das fand ich halt auch sehr ehrlich, herzlich und trotzdem menschlich, wie er es dann so auch dahin geschrieben hat. Dann auch so die letzten Szenen mit ihm dann, als der Film dann endet. Also das fand ich eigentlich sehr, sehr gut und rund. Und wie gesagt, hatte ich auch so gar nicht mehr so ganz in Erinnerung. Also ich wusste noch, dass er so ein bisschen beschreibt, was mit den Jungs dann passiert natürlich. Aber was dann wirklich so Ende ist, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür war der letzte Watch wahrscheinlich schon zu lange her.
Ja, das war ein guter emotionaler Punkt, gerade für mich dann diese eine Szene, ne, als dann auf den letzten Teil des Writers geht, oder ich sage einfach der erwachsene Gordy, wo ich sage, ja, puh, es hat dann schon Gänsehaut-Moment und das ist auch eine Szene, da denkst du auch mal drüber nach, ne, oder siehst automatisch dann vielleicht sogar Vergleiche. Und wenn dich im Film dann halt so mitziehst, du dir da Gedanken machst, dann hat der Regisseur, denke ich mal, und der Film selber auch dann halt was bewirken, wenn du drüber nachdenkst. Du guckst dir den Film nicht so an, du konsumierst nicht nur, du lässt dich dann nur blatschern, sag ich mal so. Da gibt es ja viele, viele Filme, die man dann macht, ja.
Heutzutage auf jeden Fall, ja.
Wir gucken uns jetzt an, wir lassen uns hier einfach mal so ein bisschen berieseln, ich kann mich eh nicht konzentrieren und so weiter. Aber wenn man den Film sich ansieht, ihm die Chance gibt, sich drauf einlässt, ja, denkst du doch automatisch drüber nach, ne, und stellst Vergleiche an. Und ich finde, gerade mit den Schlussszenen hat der Film das sehr, sehr gut umgesetzt und ist da aus meiner Sicht her nach, ja, knapp 40 Jahren, das sind dann ein paar Tage, 6 Tage haben wir noch, haben wir den ersten, nee, heute mal den zweiten. ja, ich finde, der Film ist gut gealtert. Hat
Ja.
damals schon eine gewisse Alterung drin gehabt, weil er 15 gespielt hat und in den 80ern rauskam. Und jetzt gucken wir uns heute 40 Jahren an. Ist es ein Film aus den 80ern und halt noch die 50 Jahre, die da mit drin stecken. Also im
Ja.
doppelten Sinne sogar Nostalgie. Aber ich finde, der ist trotzdem stark gealtert. Ich glaube, das hättest
Ja.
du den in den 1970er Jahren angesiedelt oder hätte irgendwo 19 gespielt, dann da die Wirkung wäre vielleicht sogar die gleiche gewesen. Klar, vielleicht die Nostalgie-Momente hättest du nicht drin gehabt. Aber so finde ich, dass der Film ja einfach zeitlos ist, wenn du ihn immer wieder angucken kannst. Und der ist ja nicht umsonst so hochgewertet, auch nach 40 Jahren noch. IMDb-Liste 244 nur noch, aber er steht halt noch mit drin, ne? Top 250, und das hat ja auch seinen Grund.
Ja, das nach 40 Jahren ist, glaube ich, nicht verkehrt, würde ich jetzt sagen. Also was ich ja sowieso an den Filmen auch der damaligen Zeit immer so schön finde, ist ja einfach, dass man da auch noch im Abspann halt einfach auch noch mal so Bewegtmaterial hat. Heutzutage ist ja ganz oft so, dass man maximal so ein paar animierte Shots oder irgendwie sowas hat oder wie auch immer. Oder es kommt gleich eine Schwarzblende und der Abspann läuft. Aber hier ist es halt auch so, dass der Abspann noch durch das Kamerabild quasi die Story geht ein Stück weit noch so ein bisschen weiter, ne? Also, weil wir haben ja quasi dann nochmal so einen letzten Loop zurück, quasi auch an seine Kindheit, wo auf einmal seine Kinder in seinem Büro drin stehen und sagen, ey, los, wir wollen ins Schwimmbad und so weiter und so fort, ne? Also quasi so die Erinnerung für ihn zurück, ach ja, jetzt sind die in dem Alter, wo ich damals war und jetzt geht im Prinzip für die diese Reise los. Also fand ich dann auch nochmal so einen schönen, ja, Erinnerung zurück, also muss man wirklich sagen.
Und
Also, wie gesagt, große, ja?
dass die Musik halt schon vor dem Abspann halt einsetzt, ne? Der Titelsong von Stand By Me.
By the way,
Und
finde ich auch gut, dass man das in dem aktuellen Spider-Man auch gemacht hat. Da laufen ja dann auch noch so ein paar Bewegtbildszenen im Abspann. Also, da haben sie sowas, ja, Thema quasi so ein bisschen nochmal aufgegriffen, was es damals gab. Genau, aber wir wollen nicht abschweifen. Ja, stimmt. Titelsong. Ich habe dich unterbrochen. Entschuldige bitte.
ja, wie gesagt, fand es halt gut, dass es vor dem Eintreten des Abspann, also ich sag mal, der Schriftzug, der nach oben durchläuft und nach oben, ja, dass die Musik da schon eher eingesetzt hat. Das hat dem Film auch noch so einen gewissen Erinnerungseffekt gegeben, denke ich. Es laufen noch ein paar Szenen, wie gesagt, was du gerade schon gesagt hast, mit seinen eigenen Kindern, du siehst da, wo die draußen sind, machen sie auf den Weg und dann setzt halt schon die Musik ein, von Benny King. Das ist doch dann schon nochmal eine Szene gewesen, ja, eine punktuelle Romantik, ne?
Ja,
Weil
auf
er lässt
jeden
sich
Fall.
nicht von schöner Musik leiten.
Das stimmt,
Und
das
das
stimmt.
hat auch vom Titelsong her selbst und vom Namen her sehr, sehr gut gepasst.
Genau. Und es ist ja auch einer, wir haben es ja zum Beginn schon so ein bisschen thematisiert, aber können wir jetzt vielleicht da hinten raus nochmal so ein bisschen machen. Es ist ja auch einer derer Stephen King Adaptionen, die jetzt ohne Horror Elemente aufkommen. Ne? Ich würde jetzt behaupten, wahrscheinlich so ein Großteil seiner Adaption ist wahrscheinlich eher im Horror angelehnt, ne? Hat auch Horrorelemente drin, aber hier ist es ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes, ähnlich wie es halt auch, du hast es ja schon vorhin kurz erwähnt, die Verurteilten, aber auch The Green Mile oder auch für mich auch The Long Walk sehe ich jetzt auch nicht als Horrorfilm. Ne? Das ist dann maximal so ein bisschen vielleicht so Psycho. Oder in die psychologische Thriller-Richtung so ein bisschen in die Richtung geht das für mich, das ist jetzt kein klassischer Horror. Wie würdest du den Film so für dich so ein bisschen einordnen, beschreiben? Funktioniert das, was King da gemacht hat? Also kann er ohne auch dieses Horror-Ding, was wir jetzt haben, ich meine, abgesehen jetzt davon, dass sie halt diese Leiche finden, aber das ist ja auch, finde ich, jetzt nicht so horrormäßig inszeniert. Also die gehen ja auch sehr. Ja, wie soll ich das sagen? Die akzeptieren das ja. Also es ist ja nicht irgendwie so ein riesiger Schockmoment oder so, weil ja, also die gehen da ja sehr normal miteinander um, halt quasi.
Ja, wenn du jetzt den Namen Stephen King hörst, gehst du automatisch davon aus, ah ja, hier, Horror, das ist ja der. Und ja, wenn die auch halt mal was anderes machen, wie in dem Fall Stand by Me oder Die Leiche, als du das Buch geschrieben hast, dann denkst du natürlich auch erstmal an Horror, allein vom Titel her. Aber es war dann tatsächlich keine Horrorgeschichte. Und ich finde gerade solche Geschichten, wenn das Buchautoren schreiben, die aus einer gewissen anderen Sparte eigentlich kommen, macht das umso interessanter, weil es ja eigentlich komplett anders ist von der Intensität jetzt als eine Horrorgeschichte. Und dass sich da auch mal so eine Tour anders herausstellen kann mit einer anderen Geschichte, mit anderen Elementen, die nichts mit Horror zu tun hat, das gibt einen in einem Punkt schon so gewisse Abwechslung, also auch für den Leser. Also es ist nicht gewohnt, der macht sonst nur Horror, aber er hat jetzt mal ein anderes Buch geschrieben. Ja, was ein Stück weit so ein Autor auch interessanter macht, vielseitiger, ne? Wenn du mehr
Ja, auf jeden
Geschichten
Fall.
hast, wo du denkst, ja, Horror, 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 wo man sagt, alles eh nur das Gleiche, aber wenn er halt irgendwas anderes macht, wie mit Die Leiche, dann hat das auch so einen gewissen anderen Mehrwert. Also du kannst ihn da jetzt auch nicht nur auf Horror festlegen, ne? Und das hat er offensichtlich
Nö.
schon damals bewiesen, ne? Ich glaube, das Buch war auch zu damaliger Zeit auch Bestseller, würde ich meinen.
Oh, okay.
Hätte ich jetzt noch mal explizit darauf gucken können, aber ich denke, ja, Stephen King, Name draufsteht, und zu damaliger Zeit, ne, also haben die Leute wahrscheinlich gekauft ohne Ende, und ich glaube, das war auch ein Buch, was sie gut verkauft hat, ja.
Ja,
Habe
hatten
ich
wir ja in
zumindest
der,
mal gelesen,
genau,
ist
hatten
schon eine
wir,
Weile her halt.
ja, hatten wir ja in der, ich glaube, vor, entweder letztes oder vorletztes Jahr hatten wir es ja auch. Da hatten wir ja auch eine King-Adaption, die ja auch größtenteils ohne, eigentlich hauptsächlich ohne Horrorelemente aufgenommen ist. Life of Chuck mit Tom Hiddleston, das war ja auch eine King-Adaption. Und die hat ja auch, also das, da waren ja auch keine Horrorelemente drin. Also der Mann kann halt auch ohne diese, ohne Horror, ohne Blut, ohne irgendwas. Ne? Also, aber wo würdest du seine Stärken dann eher wirklich in die reine Horrorrichtung schieben? Oder bist du der Meinung, okay, der ist halt auch ein Tausendsasser, der kann halt das eine, aber auch das andere?
Ja, bei seinen Horrorvorlagen ist es ja meistens so, dass er mit den Filmumsetzungen nicht zufrieden ist. Ich sag mal, Shining, da hat man ja schon einiges lesen können, dass ihm das ja völlig abging, wie der Film da von Kubrick umgesetzt wurde. Aber bei Stand by Me war er eben halt begeistert. Und das ist auch schon so ein Aspekt, wo ich sage, oh, interessant, ein Buchautor ist mal zufrieden, wie der Film umgesetzt wird. Und ja, dann ist es auch ein Film, was nicht seinem eigentlichen Genre so entsprungen ist, ne? Und er da, der sehr offen dafür war, wie Rob Reiner das damals eigentlich gemacht hat, ne? Aber ich glaube, für jeden Horrorfilm, der von ihm da verfilmt wurde, hat er doch in gewisser Hinsicht mehr oder weniger oder mal mehr, mal weniger, ja, zerrissen, ne? Und bei dem halt hier nicht, bei Stand By Me. Auch wenn das nicht der Buchtitel ist, aber muss man mal so ein bisschen auseinanderhalten, ist immer so ein bisschen verwirrend.
Ja.
Aber das ist schon bemerkenswert, dass er gerade da begeistert war, wie es halt umgesetzt wurde, ne?
Genau, auf jeden Fall. Also es ist ja, das ist ja aus einem Novellebuch, also im Original hieß es Different Seasons, erschien 82 und das war auch ein Bestseller. Also du hast recht, ich habe es jetzt kurz parallel mal recherchiert, es war wirklich ein Bestseller. Und auch drei der vier Novellen wurden ja auch verfilmt. Also neben The Body, also Stand by Me, gab es auch noch die Verurteilten 94 und der Musterschüler 98. Also drei der vier sind ja, verfilmt worden. Also das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Schnitt, würde ich jetzt mal so sagen.
Morgan Freeman auch in die Verurteilten dabei.
Ja, also
Einer der
deswegen.
wichtigen Charaktere dort.
Und der Sammelband schaffte es ja auch auf die New York Times Bestsellerliste. Also hat schon einen gewissen Erfolg auf jeden Fall gehabt. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht nur so auf diese Brille von damals gucken. So hinten raus wäre jetzt natürlich auch mal eine Frage, wie gut würde der denn filmen, wenn er jetzt in die Jetztzeit transportiert werden würde? Würde der heutzutage noch funktionieren? Was meinst du? Also mit den heutigen Gegebenheiten?
Ich denke mal, diesen Romantik-Vibe würde er verlieren, weil du diesen Nostalgie-Faktor, den hättest du nicht mehr. Deshalb ist es ja ein interessanter Gedanke, ob es trotz des Inhalts, den der Film einfach hat, was wir vorhin schon gesagt haben, ne, dass wird auch heute noch passieren, so wie damals, so gewisse Gegebenheiten in Familien und so weiter. Wo ich sage, das kann man schon ansprechen, das würde heute noch funktionieren. Aber ja, ja, schwierige Frage, ne? Also die meisten ziehen, wenn du solche Geschichten hast, also ohne diesen neuesten Faktor, wer spielt da halt nicht mit, ne? Und wie überzeugend spielen die Charaktere halt die Rolle, ne?
Ja,
darauf kommt es halt an. Aber von der Themenvielfalt, denke ich ja, oder was der Film behandelt, würde das trotzdem funktionieren. Ich denke mal, da würden sich die Menschen genauso abgeholt fühlen. Also wenn sie den Film jetzt Stand heute gemacht hätten, also in 2026, aber halt ohne jetzt die ganzen nostalgischen Elemente, ja, von der Geschichte her, wie sich Menschen da reinfinden, würde er noch funktionieren, ne? Also kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, bei gewissen zwischenmenschlichen Momenten, glaube ich schon, ja, klar, müsste man dann sagen, okay, wenn man es jetzt in die Moderne zieht, würden natürlich wahrscheinlich auch ein paar Sachen wegfallen oder müssten dann abgeändert werden. Also ich fand ja dann einfach auch so diese Collage dieses Gesprächs im Wald so toll, wie sie sich drüber unterhalten, ob Goofy jetzt ein Hund ist oder nicht. Das fand ich eine interessante Diskussion und ich glaube, Byrne war ja wirklich der Einzige, der dann immer über was komplett anderes gesprochen hat und die anderen drei dann immer über Goofy. Klar, solche Diskussionen würden dann wahrscheinlich ein Stück weit irgendwie wegfallen oder auch ihre Liebe verlieren, vor allem, wenn wir dann ja noch aus vom Off-Sprecher hören, ja, die Gespräche, die man so halt als Junge führt, bevor Mädchen für einen interessant werden, fand ich ja ganz witzig eigentlich, aber es ist ja auch wirklich so, also es ist ja, glaube ich, gerade auch so in dem Alter ist das ja dann auch so dieser Turning Point, wo man dann auf einmal denkt, ah ja, okay, Mädchen sind ja doch interessant und nicht nur blöd, wie man dann wahrscheinlich oftmals in jüngeren Jahren sagt oder zumindest damals gesagt hat. Deswegen, ja, klar, also ich glaube, er würde schon natürlich ein bisschen sein Herz auch verlieren aus heutiger Perspektive, aber man müsste... Ich glaube, man könnte es schon ein Stück weit hinbekommen, den Film auch in der Jetztzeit spielen zu lassen. Also klar, würden dann manche Sachen anders dargestellt werden müssen. Aber ich glaube, in Ausnahmefällen, gerade jetzt, wenn man auch so die Eltern von Gordy ansieht, ich glaube, solche Sachen gibt es heute immer noch. Ne? Auch wenn natürlich vielleicht auch die Hilfestellung, die jetzt so der öffentliche soziale Raum bietet, heutzutage natürlich viel, viel breiter sind, wie sie damals noch waren. Also ich glaube, gerade in den 1960er Jahren musste man viel noch mit sich selber zurechtkommen, bevor man dann irgendwie Hilfe suchen konnte. Und heutzutage ist, glaube ich, dann die Schwelle dann schon wesentlich niedriger, da irgendwie an Hilfe ranzukommen oder überhaupt mit jemandem über irgendwas sprechen zu können. Also ich glaube, das würde schon erst noch funktionieren. Ich glaube halt wirklich, was ein ganz großes Thema ist, wäre halt Social Media und Smartphone. Also ich glaube, das würde halt vieles, was so den Herz dieser Vierergruppe ausmacht, halt auch kaputt machen. Deswegen müsste man dann auch einen guten Weg finden, das irgendwie einarbeiten. Aber ich glaube schon, wenn man da gut drüber nachdenkt, könnte man das heute immer noch bringen. Aber umso schöner ist es ja, dass der Film eigentlich so als ja Klassiker halt existiert und der, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, einfach auch zeitlos ist und den immer wieder halt sehen kann und gar nicht so zeitlich an einem gewissen Punkt verorten muss. Also finde ich super.
Vor allem die Fressorgie, ich glaube, die wäre, glaube ich, nicht mehr drin in der heutigen Stand.
Ja, das ist auch irgendwie so eine Geschichte
von Gordy, glaube ich sogar.
Ja, das ist halt auch irgendwie so eine Szene, die fällt da irgendwie total raus, so wie ich finde. Also die hatte ich auch gar nicht mehr auf den Schirm, dass sie in dem Film drin war. Aber fand ich schon natürlich eine arg überspitzte Szene. Würdest du heute, glaube ich, wie du schon sagst, glaube ich, gar auch nicht mehr so machen können. Das geht einfach nicht. Also allein schon so, wie er die Leute halt beschreibt. Also das könntest du heute gar nicht mehr machen. Also da hättest du, glaube ich, dann den Shitstorm vor dem Herrn, wenn das so rauskommen würde. Also ich glaube, man verzeiht dem Film, weil er halt zur damaligen Zeit entstanden ist. Da kann man das machen. Aber heutzutage würde das, glaube ich, so nicht mehr funktionieren.
Genau. Das sehe ich genauso.
Ja, und jetzt.
Wie das dann halt ausgeartet ist. Ja, genau.
Ja. Ist natürlich auch arg überspitzt, muss man natürlich auch sagen. Oh, ja. Ne? Also, man merkt ja auch irgendwie, dass diese ganze Szenerie mit seiner Erzählung, dass das halt so ein bisschen, ja, das als Gefühl, dass das nicht in der Wirklichkeit spielt, dass das halt so eine Geschichte, eine Fantasie von ihm ist, die er da wiedergibt. Und ich finde, das kommt ja in den Szenen auch sehr, sehr gut rüber. Aber hat natürlich auch eine gewisse Botschaft, darf man ja auch nicht vergessen.
Richtig.
Aber dennoch, jetzt der Film, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, 40 Jahre, jetzt, wo du nochmal gesehen hast, aktuell, hat er was verloren oder gewonnen jetzt nochmal im Rewatch? Wie würdest du das oder den Film für dich einordnen?
Also für mich eigentlich noch mehr gewonnen. Gerade in dem Bezug, wenn man ja halt selber mit so mehr Vergänglichkeiten konfrontiert ist, über viele Dinge nachdenkt, wie bei mir das ja im vergangenen Jahr so der Fall war. Da hat für mich so ein Film halt noch so ganz einen anderen Wert, also steigt in den Wert dann halt sogar noch. Und es gibt immer Punkte, wo du sagst, du kannst über den Film nachdenken. Ob das jetzt was mit Entwicklung zu tun hat oder halt auch Vergänglichkeit, die ja gewissermaßen im Film dort auch vorkommt, aber man sich halt mit beschäftigt. Ja, das wertet den Film für mich trotzdem auch bei jedem Sehen. Also der wird für mich irgendwo nicht älter, der wird, ja, wie wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich das Wort vergessen. Ja, im gewissen Gedanken halt auch intensiver, wo ich sage, der verliert nicht an dem, was er hat. Also ist zumindest mein Gedanke dahingehend. Der wird immer seinen gewissen Stand bei mir haben und wenn man gewiss auch selbst noch andere Dinge erlebt und sich den Film dann wieder anguckt und man sagt, ja, so ist es. Und deshalb wird er sich da auch noch eine ganze Weile halten.
Genau, also weil man ja aus unserer Perspektive quasi jetzt, der wir jetzt im Moment gerade sind, haben wir ja schon beide Momente durch. Wir haben die Momente durch, wo wir irgendwie 12 Jahren und ich sag mal, vielleicht auch gewisse Abenteuer erlebt haben in vielleicht anderen Maße wie die 4 Jungs jetzt hier im Film. Aber wie gesagt, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, so gewisse Parallelen in Figurenkonstellationen, in Personen, die da sind, sieht man ja doch, auch wenn das vielleicht bei uns persönlich jeweils immer in einer anderen Art und Weise irgendwo stattgefunden hat. Aber wir sind ja mittlerweile auch in der Position des Erzählers, also von Richard Dreyfuss, der quasi auf dieses Leben zurückblickt. Also wir haben ja im Prinzip beide Blickwinkel, auf die wir jetzt gucken können, sozusagen. Und ich glaube, da ist es halt einfach so, dass man da sehr, sehr vieles, also wo man sehr, sehr viel mit sehr vielen Themen, die er hat, was er sagt, was man erzählt, was man sieht, wo man mitgehen kann, wo man selber schon Erfahrungen, sei es jetzt im positiven, also aber auch im negativen Sinne gemacht hat. Und ich glaube, gerade deswegen macht der Film halt auch so viel. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch so ein bisschen der Fluch des Älterwerdens, dass man mit Sachen konfrontiert wird, wo man so gerade in jüngeren Jahren 10, 11, 12, 0 hindenkt und wo man jetzt so im Erwachsensein dann schon ja Sachen hat, wo man sich eigentlich wahrscheinlich nicht gerne mit beschäftigt, aber beschäftigen muss, weil es halt einfach dazugehört. Sei es jetzt Familie, Freundschaft, Vergänglichkeit, Tod, Trauer und so weiter und so fort. Also das sind ja alles so Themen, die einen Tag ein, Tag aus beschäftigen und immer wieder wo man immer wieder konfrontiert wird. Und ich glaube gerade, dass der Film das so zeigt, wie er es zeigt, macht ihn halt auch so besonders und so zeitlos, weil man halt in allen Belangen mit dem Film vielleicht nicht unbedingt in jedem Punkt, aber in vielen Punkten mitgehen kann oder gewisse Momente auf seine eigene Art und Weise für sich persönlich auch miterlebt hat. Also deswegen macht das den Film, glaube ich, auch so besonders, würde ich sagen.
Und vor allem, dass die 4 Kids am Ende des Films einen anderen Stand haben, als sie am Anfang haben. Ne? Also da war ich meistens so gewisse Leichtsinn. Jugendliche, ja, Freiheit und so weiter und so fort. Man macht halt die allergrößten Blödsinn und so weiter, denke ich drüber nach, was du ja schon gesagt hast. Und ja, was zumindest von den 4, zumindest bei 1 oder 2, die gewisse Erdung drin, wo du sagst, hey, jetzt werden sie erwachsen.
Ja, also weil halt diese Reise, die sie da an diesem Wochenende gemacht haben, halt sie quasi haben, ja, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber halt zu Männer werden lassen. Also es sind keine Kinder mehr, sie sind jetzt, oder zumindest sagen wir mal junge Erwachsene, weil sie halt jetzt schon auch eine gewisse Verantwortung haben, nicht mehr so dieses naive, ach, mir ist alles egal im Leben haben. Diese Reise hat halt sie gewandelt. Und auch der Blick auf die Welt, in der sie leben, das wird ja auch mit diesem einen Satz vom Erzähler schön gesagt, als sie zurück nach Castle Rock kommen, dass der Ort sich auf einmal so klein anfühlt, wo man auf einmal wieder da ist, ne? Obwohl man irgendwie die ganze Welt zur Verfügung hat. Also deswegen sage ich ja, also es passt, was das angeht, hier sehr, sehr gut bei dem Film.
Oma selber auch immer gesagt hat, ja, als Kind kam einem alles immer so viel größer vor, ne? Das hat man ja selbst schon gesagt, ne? Wenn man irgendwelchen Medien irgendwas liest und da geht es um Erinnerungen und so weiter. Damals als Kind, irgendwie war immer alles größer gewesen.
Genau.
Das fängt der Film da auch super ein, als sie da zum Schluss zurückkommen und eigentlich wie das dann halt anders sehen, ne?
Aus genau. Diesem
Standpunkt heraus.
Wenn man vielleicht jetzt so langsam eine Schleife um die Episode machen möchte und dann natürlich ganz klassisch noch hinten raus in so einer Fünferwertung, was würdest du dem Film geben?
Die kompletten Sternchen.
Oh, okay.
Also alle fünf.
Ja.
Okay. Ein Nostalgiefaktor, der da schon mitspielt, der Regisseur, der ihn gemacht hat und halt die ganze Geschichte und was dem alles so umgibt. Also ich finde das schon perfekt. Klar, die eine oder andere Szene, die sind halt überspitzt, aber sowas gehört als Jugendlicher leicht sind auch mal mit rein, wo man aus gewissermaßen noch zeigt, hey, die sind alle da noch ein bisschen unreif, das hat diese Szene halt untermauert. Das wird Rob Reiner dann bewusst dann so gemacht haben. Wo ich sage, ja, ein bisschen heftig, würde ich jetzt selber für den Film nicht verwenden, aber um die Charaktere für den Moment, was sie in dem Moment waren, hat er es perfekt eingefangen, und das einfach mal zu untermauern, dass sie halt nur so ein bisschen leichtsinnig sind und denken über Dinge nach, ja, Kuchenschlag, Fressschlacht, Fressorgie und so weiter. Und was danach kommt, das erzähle ich jetzt mit Worten nicht. Das ist halt ein bisschen Ekelgrenze. Ja, aber um das zu untermauern, gerade so für damalige Zeit, ja, war es okay gewesen. Also da tue ich ihm auch keine Fehler und so unterstellen und so weiter.
Und nee, würde so ich auch nicht sagen. Ich meine,
Kontinuitätsfehler hat der Film ja auch nicht gehabt, gerade mit der Musik. Also hat Rainer ja auch schon darauf geachtet, dass da Musik gespielt wird, die zu der Zeit schon rauskam. Ne? Da haben ja andere Filme schon ganz andere Sachen gemacht. Und da ist er wirklich dann sehr intensiv da rangegangen, um das halt zu verfilmen. Hat sich da mit den Kindern auch dann intensiv beschäftigt. Szenen wurden oft dann wiederholt und so weiter. Und ja, deshalb hat er für mich die 5 von 5 Wertung. Andere muss sagen, wieder 10 von 10 auf 5 von 5, das kann man auch machen. Ja, ja, ist für mich ein perfekter Klassiker. Gut gealtert.
Ja, das auf jeden Fall. Also der sieht immer noch für seine jetzt 40 Jahre, sieht er immer noch gut aus. Also, aber ich glaube, das ist halt dann einfach auch das Ding, wenn du halt die Story dann halt in den 60er Jahren spielen lässt, dann nimmst du das, glaube ich, dann eher auch hin, dass der Film halt so aussieht, wie er aussieht. Also ich glaube, wenn er halt wenn er, glaube ich, in den 80er Jahren spielen würde, würdest du es heute wahrscheinlich negativer betrachten. Aber dadurch, dass er halt 1959 spielt, ist das halt nochmal eine andere Geschichte. Also ich würde ihm so 4,5 geben, weil ich finde, der Film macht auch wirklich nicht wirklich viel verkehrt. Du hast ja schon so kleinere Punkte angesprochen, aber ich glaube, das ist halt auch super individuell, weil du halt auch diese vier eigenen Charakteren bei den Jungs hast, plus natürlich auch noch Ace, Kiefer Sutherland zum Beispiel halt, der auch nochmal so ein extremer Charakter ist ein Stück weit, aber ich glaube, das ist ja super individuell und das haben wir ja vorhin auch schon thematisiert, kommt immer auf den Background an, wie du das siehst, wie du da handelst und so weiter und so fort. Also ich glaube, das kann man auch nicht pauschal beantworten, ob das jetzt zu überspitzt ist oder nicht. Ich glaube, das wird es punktuell auch immer wieder gegeben haben zur damaligen Zeit oder vielleicht auch noch heutzutage in anderer Form. Ist ja durchaus möglich, aber trotzdem kann man eigentlich unterm Strich sagen, dass Stand By Me eigentlich, und wir haben es jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal gesagt, einfach ein zeitloser Klassiker ist und dass er zu Recht einer der großen, bedeutenden Filme von Rob Reiner auf jeden Fall ist, der, wenn man ihn sieht, auf jeden Fall in Erinnerung bleibt und auch ein Film ist, den man sich auch immer mal wieder angucken kann, weil der halt einfach nichts von seiner Faszination, trotz dieser eigentlich, wenn man es, wie gesagt, runterbricht, simplen Geschichte, verliert. Also das ist halt wirklich so, einmal im Jahr, glaube ich, kann man den locker mal anschmeißen und kann sagen, ja, jetzt lasse ich mich nochmal in diese Welt fallen und beobachte die vier Jungs bei ihrem Abenteuer, bei ihren Gesprächen, bei ihrem Werdegang, bei ihrer Entwicklung, und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön mit anzusehen.
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so selten unter den Filmfans, dass da bestimmte Filme einmal im Jahr geguckt werden. Ich glaube, Stand By Me ist einer, der da dazugehört. Und dann gibt es da wieder solche, die da dann der Mods Kritik schreiben, der am Anfang gar nicht zufrieden sind. Wenn ich mal geguckt habe, 2016 hatte ich damals die Kritik veröffentlicht auf meinem Blog, wie die damals aussah und was ich da jetzt noch alles nachträglich reingesteckt habe. Das ist da schon der pure Wahnsinn. Also, boah, Das ist ein richtig, auch ein schönes Highlight. Und das ist auch, ja, ich würde den Leuten den Film empfehlen. Ich würde denen meine Kritik empfehlen, alles, was da drin steckt. Ich glaube, ein Special habe ich damals dazu auch noch gemacht, wo die Stars dann noch beleuchtet werden, wo es leider nicht mehr alle leben. Benny King, der den Song gesungen hat, der war ja sowieso schon ein bisschen was älter. Aber ja, das war jetzt mal ein Special, ein Film, wo ich sage, da habe ich mich jetzt nicht auf eine eigene Kritik berufen, die ich damals geschrieben habe. Ne? Also das wäre ja auch nur Wiederholung gewesen. Ich habe dann auch gesagt, 40 Jahre ist denn bei mir. Ich habe die Kritik damals geschrieben, das Special dazu gemacht. Und das muss jetzt nicht alles wiederholt werden. Wie kann man es halt gestalten? Und ich finde, wir haben da jetzt einen ganz guten Konsens gefunden. Um das
als denke ich auch mal. Das sagen, ist, gut abgehandelt, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ihr natürlich trotzdem noch mehr von René lesen möchtet, in seinem Blog elfersfilmkritiken.com werde ich euch alles in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann rumstöbern. Gibt es auch noch sehr, sehr viele andere tolle Artikel zu lesen. Da ist und war René schon sehr, sehr fleißig in den letzten Jahren. Also schau da gerne vorbei und guckt dort rein. Packe ich euch alles in die Shownotes und alle Links und da könnt ihr anklicken. Ein bisschen Support, ein bisschen Liebe da lassen, das würde mich freuen. Würde René mit Sicherheit auch freuen. Und gibt es dann jede Menge zu entdecken. Vielleicht noch so ein bisschen als Service-Tipp. Also wir nehmen die Folge quasi Anfang August auf. Stand jetzt ist der Film bei Netflix im Abo mit dabei. Muss man natürlich immer gucken, so lizenztechnisch wandern die Filme ja öfters mal von Streaming-Anbieter zu Streaming-Anbieter. Aber ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn man sich vielleicht mal die Disc zulegt davon. Also wer da ein bisschen Herz für den Film hat, gerne auch die Disc kaufen. Ich glaube, ist auch nicht verkehrt, denn mit dem Film, wie ihr es ja jetzt in der letzten Stunde gehört habt, macht man, glaube ich, grundsätzlich nichts verkehrt, ne?
Ja, ich habe mehr in der Sammlung. Und nach 394 Tagen mit einer Filmkritik ja Freitag wieder zurückgekommen. Also ich habe so ein kleines Comeback gefeiert. Wieder meine Filmkritik noch über einem Jahr.
Ja, super. Also umso mehr lohnt es sich, bei Renis Blog vorbeizuschauen. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Und da bleibt mir eigentlich jetzt schon nichts mehr anderes zu sagen als danke, René, dass du mit dabei warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke mich auch. Ja, danke für die Einladung.
Und mal gucken, welchen Film wir zum nächsten Jubiläum, also wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren etliche geben, die dann gewisse Jubiläen feiern. Vielleicht findet man ja dann nochmal den einen oder anderen, wo man dann auch wieder drüber sprechen kann. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, da bleiben wir noch bei Sam und da sind so einige Jubiläen, gerade 80er, 90er Jahre, was man da noch machen könnte. Ich habe einiges im Hinterkopf, aber muss natürlich jetzt noch nicht erwähnt werden. Das
wird dann auch also gibt es jede Tagen. Menge, bleibt auf jeden Fall auf Beobachtung. Ne? Also abonniert gerne den Podcast oder auch natürlich Renis Blog könnt ihr auch folgen, da immer wieder neue, schöne Artikel finden und da ist er René sehr, sehr fleißig. Aber natürlich auch im Fußball, ist ja so dein zweites Steckenpferd, großes Steckenpferd. Also da könnt ihr René gerne auch folgen, wenn ihr so ein bisschen ein Herz für das Runde habt, was ins Ecke muss.
Genau.
Ja, also, um es jetzt nicht noch weiter auszuwalzen, danke, dass ihr dabei wart. Danke, René. Ich hoffe, wir haben euch den Film schön rübergebracht. Wir haben jetzt, wie gesagt, nicht alles ins Detail wiedergegeben, aber ich glaube, das muss man jetzt auch nicht. Also lasst euch einfach fallen, wenn ihr den Film anschaltet und genießt ihn, genießt diese Freundesgruppe. Macht sehr, sehr viel Spaß, es mit anzusehen. Und in diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
Euer Marco. Jo, bis bald.